In digitalen Spielen gibt es ja oft so viel zu entdecken. So viele Kleinigkeiten, so viele Referenzen, an denen wir einfach vorbeilaufen auf dem Weg zu unserem nächsten Mission Objective. Heute nehmen wir uns ein bisschen Zeit und flanieren gemeinsam mit Bernhard Rundsheimer durch virtuelle Welten. Herzlich willkommen zum Pixeldiskurs-Podcast Episode 30. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Mein Name ist Stefan Simond und mir gegenüber sitzt Tobias Klöß. Hi.
Hallo, Stefan.
Später sprechen wir noch mit Bernhard Rundsheimer, wie gerade angekündigt. Dazu kommen wir dann aber in unserem Thema der Woche, wenn wir über den digitalen Flaneur sprechen. Erstmal natürlich die obligatorische Frage, Tobi, an dich. Wie war deine Spielewoche?
Von Krankheit geprägt.
Bist du krank?
Ja, ich war die ganze Woche eigentlich über im Bett und war krank und ich habe mal kurz ein bisschen Portal gespielt. Das hat sich jetzt aber meinem Schwindel und meinem Kranksein nicht so entsprochen. Aber bevor ich noch krank geworden bin, habe ich letzte Woche noch kurz nach unserem Podcast abends mit Selina, die ja bei uns zu Gast war, unsere Let's Playerin, aka Poison Rose, den Insult Simulator gespielt, über den ich auch schon mal gesprochen habe. Vielleicht erinnerst du dich, das war im weitesten Sinne ein Beat'em-up, aber anstatt, dass man sich Fäuste um die Ohren schlägt, wählt man verschiedene Satzbausteine aus, die man zu einem Satz zusammenfügt und dann den anderen beleidigt. Und das Spannende jetzt daran, diesmal war eigentlich, dass ich es mit einer realen Person, also online habe ich es auch mit einer realen Person zusammengespielt, aber einer realen Person vor Ort zusammen bzw. gegeneinander gespielt habe. Und ich fand, das hatte nochmal so einen schönen Moment von, du siehst du den Ärger oder auch die Freude des anderen, du kannst dich auch mitfreuen, wenn der andere gewinnt. Während im Gegensatz beim gleichen Spiel ich den Effekt hatte, als ich es online gespielt habe, dass mir die andere Person relativ egal war. Dass ich auch nur irgendwie gemerkt habe, okay, die Person wählt das und das aus, die hat so diesen und jenen Spielstil. Aber so eine Verbundenheit mit der anderen Person hatte ich an der Stelle nicht. Und deswegen will ich auch an der Stelle hier gerade nochmal eine Lanze schlagen für
Brechen.
Eine Lanze brechen für lokale Spielen, also sowohl gegeneinander als auch miteinander. Also ich finde,
präsentes Spielen.
Genau, ich finde an der Stelle sowohl die Produzentinnenseite, also weil ich habe mich mal auch auf die Suche gemacht damals, als ich mir eine PS4 gekauft habe. Was kann ich denn mit meiner Freundin vor Ort spielen? Das ist gar nicht so viel gewesen. Und aber auch von der anderen Seite wird es eigentlich vernachlässigt. Auch ich habe gemerkt, dass wir mittlerweile in so einen Modus reingekommen sind, ja, lass mal eher eine Runde online zocken. Aber so dieses, es ist ja auch ein Aufwand, woanders dahin zu gehen und zu sagen, ich spiele jetzt mit dir zusammen, dementsprechend mehr zusammenspielen, mehr gegeneinander zu spielen, aber zu Hause.
Ich habe super viel online gespielt.
Du hast genau das Gegenteil gemacht.
Und zwar in Super Mario Run. Und ich möchte jetzt glorreich verkünden, offiziell hier in diesem Podcast, ich habe das maximale Level erreicht.
Du hast es also platiniert.
Ich habe Super Mario Run platiniert. 9999 Toads. Die Anzeige stoppt dann und es geht nicht mehr weiter. Alle Gegenstände, die man kaufen kann, gekauft. Alles gemacht. Alle Welten freigeschaltet. Alle Münzen sind gesammelt. Und meine Super Mario Run Reise ist damit vorüber. Ein bisschen traurig fast, weil ich fand es echt gut. Also da gab es ja auch den Streitpunkt des Preises für so ein iOS-Spiel, dann irgendwie 10 Euro zu investieren.
Ja, das geht noch.
Ich finde auch, und ich muss auch jetzt rückblickend auf meine Spielerfahrung, muss ich sagen, ich habe 10 Euro bezahlt. Das ist nicht unbedingt wenig für ein iOS-Spiel. Aber es hat eine sehr ausgefeilte Mechanik. Es ist präzise, es ist liebevoll gestaltet. Es hält dich immer irgendwie motiviert, noch ein bisschen weiterzumachen. Und es hat mir jetzt auch viele, viele Stunden einer unterhaltsamen, kurzweiligen Erfahrung beschert. Und das ist durchaus etwas wert. Ich habe dann jetzt kürzlich auch nochmal, ich habe aber im Moment so ein bisschen ein Spiel-Hangover. Ich habe versucht nochmal Dragon Age Inquisition zu spielen, aber komme ich nicht so richtig rein. Das braucht so viel Zeit, das zu machen und irgendwie, habe ich andere Dinge, die mich momentan mehr umtreiben. Ich lese sehr viel, spiele viel Klavier und weiß ich nicht, ob ich wie das weitergeht mit mir. Keine Ahnung. Vielleicht kommt da noch mal irgendwas, was mich jetzt noch mal dann packt. Ne?
Schickt Stefan also ein Care-Paket.
Ein Care-Paket mit The Last Guardian. Oh, das würde ich mir wünschen. Aber erstmal werfen wir einen Blick in die Presseschau. In der Pixel-Diskurs-Presseschau lesen wir für euch das Internet und sämtliche Publikationen dieses Planeten. Und wir durchforsten sie auf interessante Geschichten, die sich im Rahmen spielerischer Universen zugetragen haben.
Wir legen die Axt an den Diskurs an und schlagen euch ein paar kleine Holzscheite zusammen, damit ihr euch mit uns wärmen könnt.
Und ihr findet wie immer alle der Artikel, die wir im Folgenden besprechen, in den Shownotes auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Tobi, das erste deutsche Swatting. Hohe Freiheitsstrafe für Drachenlord-Hater von Dennis Kogel, motherboard.weiß.com.
Ach, das ist ja lustig.
Bitte?
Wir hatten gerade eben schon festgestellt, wir haben den gleichen Artikel. Ja. Haben wir aber gar nicht, wir haben das gleiche Thema.
Echt?
Ja.
Wir haben zwei unterschiedliche Artikel. Okay, ich mach's mal meinen und dann kannst du dann sagen, ob du dazu, ob deine Nade darauf aufbaut.
Ja.
Dennis Kogel auch oder was bei dir?
Nee, nein, natürlich nicht, deswegen. Aha. Ja. Meiner ist von, meiner trägt den Titel Swatting, erster deutscher Täter, erhält mehr als 3 Jahre Haft von Stefan Köhler auf GameStar.de.
Okay, interessant. Also, folgendes. Swatting ist ja ein in den USA schon seit einigen Jahren zunehmendes Phänomen. Das bedeutet für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, dass die Zuschauer von einem Livestream, wenn jetzt da jemand ein Let's Play macht oder was auch immer, irgendwie auf Twitch livestreamt, die Zuschauer oder einer der Zuschauer die Polizei unter falschem Vorwand von einer Gefahrensituation, ja, das kann irgendwie eine Bombendrohung oder was auch immer sein, oder man hat Schreie gehört oder so, zum Haus, zur Privatadresse des Streamers zu schicken, ja. Und Geiselnahme zum Beispiel gab es auch schon, ja, was von der Geiselnahme mitbekommen. Und das führt dann dazu, dass eben diese Wohnung des besagten Livestreamers gestürmt wird von einem Sondereinsatzkommando, das SWAT-Team, daher das, der Begriff des Swattings, was eine durchaus sehr belastende Situation für die Streamer sein kann, eine sehr ernste Situation, vor allem wenn es dann auch noch Familienangehörige des Streamers betrifft, die eventuell zu Hause sind, jüngere Geschwister, Eltern, Großeltern, was auch immer. Das ist kein Spaß, wenn das Haus von so einem Sondereinsatzkommando gestürmt wird. Und am 16. Juli 2015 war es so, dass es den ersten Swatting-Fall in Deutschland gab, während eines Livestreams von einem YouTuber namens Drachenlord. Und das Zitat aus diesem Artikel bezüglich des Urteils lautet folgendermaßen. Am 14. Dezember 2016 ist nun das Urteil im ersten deutschen Swatting-Fall im Oberlandesgericht Nürnberg gefallen. Trotz seines Geständnisses muss der 24-jährige Alexander S. insgesamt für 3 Jahre und 5 Monate ins Gefängnis. Verurteilt wurde er jedoch nicht nur für den Missbrauch von Notrufen, wie das Swatting im Prozess bezeichnet wird, sondern auch für andere Straftaten, wie etwa Bedrohung oder Störung des öffentlichen Friedens. Von diesen besagten 3 Jahren und 5 Monaten Gefängnis entfallen 1 Jahr und 5 Monate Freiheitsstrafe allein für das Swatting. 1 Jahr, 5 Monate Freiheitsstrafe für das Swatting, welches dadurch zustande kam, dass der besagte Täter mehrere Male bei der Polizei angerufen hat oder bei der Feuerwehr war das, glaube ich, und den Behörden vorgegaukelt hat, es gäbe dort einen Brand, einen Wohnungsbrand. Mhm. Das war die Geschichte. Hast du, baut die darauf auf oder ist das die gleiche Geschichte?
Das ist im Wesentlichen die gleiche Geschichte. Also das, was du ja gerade schon gesagt hattest, ist, dass es nicht nur das Swatting ist, wofür er sich ja irgendwie strafbar macht, sondern das, was in meinem Artikel noch erwähnt wurde, ist, dass er Schweineinnereien verschickt hat. Er hat für andere Leute, hatte er falsche Bestellungen quasi organisiert, also dann auf den Namen eines anderen bestellt, aber für eine andere Person besorgt und hat dafür Prämien bekommen. Kinderpornos hat man auch noch gefunden bei ihm. Also da ist irgendwie alles dabei, was man sich so denken kann, aber er ist ja trotzdem an der Stelle auch für, oder an der Stelle für das Swatting ja, verurteilt klar. worden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er durch das Swatting auf diese anderen Delikte hingewiesen hat. Also auch ja, aber nicht nur deswegen verurteilt worden ist.
Ja, 1 Jahr, 5 Monate Freiheitsstrafe nur für das Swatting. No. Und ich finde das eigentlich gut, weil das Ding ist ja, das Swatting ist ja so ein Phänomen dieses postmodernen Sadismus, würde ich mal sagen. Wenn man dann so eine Distanz hat zu einem Let's Player, zu einer Person, die man vielleicht nicht mag, man spürt irgendwelche Antipathien, es gibt dann auch dieses Troll-Phänomen, was dann einen Schritt weiter geht, sich sozusagen in die promediale Realität dadurch verlagert, dass man den Menschen tatsächlich in ihrem realen Leben schadet, Schaden zufügt. Mhm. Und dann Vorwand eines billigen Streiches. Und ich finde das insofern sehr gerechtfertigt, dagegen auch irgendwie streng vorzugehen, weil sowas darf sich nicht etablieren.
Es ist ja in dem Fall nicht mal nur ein billiger Streich im Sinne von, ich klingel bei dir an der Türe und lauf weg, sondern also im Fall der Feuerwehr hast du zumindest damit zu rechnen, dass wenn sie schnell reagiert, dass die Türe aufgebrochen wird. Es ist auch der gleiche Fall wie bei der Polizei, dass wichtige Einheiten nicht an der Stelle sind, wo sie vielleicht gebraucht werden. Vielleicht brennt es gerade wirklich an einer anderen Stelle. Und das kostet ja auch was. Also ich weiß nicht, was ein Feuerwehreinsatz kostet, aber das geht schon in die Tausende an der Stelle, weil es ist entsprechendes Personal, entsprechendes Material, was da zum Einsatz gebracht wird. Und es wird, wie gesagt, ja dann auch gegebenenfalls Sachbeschädigungen am Haus, an der Türe, an der Wohnung, innerhalb der Wohnung durchgeführt. Und die Person, die da ja steht, die ist ja dann verantwortlich, mit der Feuerwehr zu kommunizieren. Also stell dir vor, die Polizei oder die Feuerwehr steht bei dir in der Türe und fragt, was ist los? Und du weißt von nichts. Ja. Dann bist du ja auch in dem Moment vielleicht gegebenenfalls erstmal der Verdächtige oder Nachbarn werden verdächtigt und man muss die Person erstmal finden. An der Stelle mit dem wirklichen SWAT-Einsatz wird es dann ja tatsächlich auch gefährlich, weil es gibt ja durch
gezogenen Waffen.
Die kommen mit gezogenen Waffen und es gibt ja durchaus Leute, die sich aus ästhetischen Gründen also Waffenrepliken an die Wand hängen, von Schwertern bis zu entsprechenden Pistolen, die dann natürlich nicht funktionieren, aber die auf das SWAT-Team vielleicht auch erstmal wirken, also die wissen das ja nicht, wirken wie eine reale Waffe und sich entsprechend gegebenenfalls bedroht fühlen und dann entsprechend den Zugriff wagen. Also das kann bis zu einem Fehlschuss an der Stelle, also im Sinne von, dass da jemand erschossen wird, weil dann die Lage falsch eingeschätzt wird, wofür die Polizei an der Stelle ja nichts kann, kann passieren.
Ich kenne diesen Drachenlord-Menschen nicht.
Ich habe mir das Video angeguckt. Spannend fand ich, dass er dann auch direkt die Todesdrohung ausgesprochen hat. Er hat ja dann gesagt...
Ja.
Aber in dem Moment würde ich sagen, das ist im Affekt passiert.
Aber das ist auch, ich habe mir Videos von dem angeschaut und gut finde ich den nicht. Ja, aber das liegt auch gar nicht
in meiner Hand zu
beurteilen. Genau, das ist irrelevant, weil niemand hat das verdient.
Und wolltest du noch was sagen?
Ja, das, was das Gericht da ja an der Stelle dann auch wirklich klargestellt hat, ist, dass es kein einfaches Delikt ist, sondern jetzt schon von vornherein darauf reagiert wird mit entsprechenden Strafen, so dass es nicht zu diesem Phänomen kommt, was wir dann alle hoffen.
Eben. Nummer 2. Was hast du mitgebracht?
Ich hatte noch einen Artikel über Sklaverei in Videospielen.
Okay.
Den hast du, glaube ich, auch.
Ja.
Okay.
Wir haben diesmal interessante Doppelungen, was für uns spricht, denn es bedeutet, wir haben einen ähnlichen Fokus auf die Relevanz der Dinge.
Genau. Und der Artikel ist von Amanda Carey vom 17. Januar 2017. Und weißt du noch, wo er erschienen ist?
Rockpapershotgun.com,
ja, genau.
Unter dem Titel How Historical Games Integrate or Ignore Slavery.
Genau, dann kann ich dir erst mal sagen, wie ich ihn gelesen habe.
Ja.
Also im Wesentlichen steckt schon der Inhalt des kompletten Artikels, glücklicherweise sollte das ja sein, im Titel. Also es geht darum, wie Videospiele entweder Sklaverei ignorieren oder versuchen, in die Spiele zu integrieren. Und dann hat sie an der Stelle eigentlich einen sehr langen, deskriptiven Teil darüber, wie das zum Beispiel in einem Bildungsspiel, das nannte sich Playing History 2 Slave, und dann noch Strategiespiele wie Civilization, Action Adventures, wie Assassin's Creed und zum Beispiel im Rollenspiel Fallout 3. Und ich hätte an der Stelle jetzt gesagt, wir lassen das jetzt gerade an der Stelle erstmal weg. Also, weil dann würde man jetzt irgendwie diese einzelnen Spiele durchgehen und sagen, wie die das jetzt gemacht haben. Viel spannender finde ich aber, dass sie am Ende die Frage stellt, wie eigentlich damit umgegangen werden kann. Also, sie sagt,
How can you approach the more awful aspects of history and society in a game without becoming heavy-handed? Also schwerhändisch, schwermütig, also zu schwer tragend, zu träg das Spiel auch überzubringen. Also das Problem gibt es ja bei manchen auch Bildungsspielen, die dann eigentlich den Reiz des Spieles verlieren. Oder die andere Frage, how light can you go without ignoring the realities or making a mockery of them? Also die Frage, wie sehr kann ich das dann schon dem Spiel und der Spielmechanik anpassen, ohne aber eigentlich das Thema zu verfehlen oder dass das Thema nur noch als beim Film würde man sagen Plot Device, also nur noch für die Spielmechanik nötig ist, aber eigentlich ersetzbar ist. Und dann auch, also bei Playing History 2 zum Beispiel hat sie das Beispiel gebracht, dass man Sklaven wie in so einem Tetris-Spiel dann irgendwie in den Bauch des Bootes, mit dem sie verschifft werden, packen kann. Also was ja auch nicht mehr ernst zu nehmen ist an der Stelle. Und ihre Antwort ist ja dann, eigentlich fand ich schade, die Antwort. There is no correct way to portray something as dark and cruel as slavery. Particularly for developers attempting to work within the tradition and rules of a genre, no matter how many rules they are willing to bend or break. Also es gibt eigentlich keinen richtigen Umgang, aber sie hat den Aufruf, dass die Videospielproduzenten, Entwickler von den Themen nicht zurückschreiten sollten, sich daran wagen sollten, aber mit entsprechendem Wissen und entsprechender Awareness, also Achtsamkeit, Vorsichtigkeit mit dem Thema.
Ich fand es da noch interessant, dass sie diese Titel, die sie untersucht hat, über die hat sie auch klare Urteile gefällt, sodass bei Playing History 2 Slave Trade kann man ganz klar sagen, das ist absolut obskurer Quatsch, ja, weil ne, also dieses Tetris-Minispiel, Sklaven in den Bauch des Schiffes verfrachten, das ist furchtbar. Dann hat sie noch Europa Universalis 4 und Victoria 2 als Strategiespiele verwendet, als Beispiele, die Sklaven in den Sklaven vorkommen, in denen sie aber einfach nur eine Währung sind wie jede andere, die ausgenutzt werden soll oder möglichst effizient ausgenutzt werden soll. Das findet sie okay. Für die Repräsentation der Sklaverei. Bei Civilization hat sie was ganz Interessantes festgestellt, um das noch zu ergänzen. Civilization 4 und Civilization 6 unterscheiden sich nämlich. In Civilization 4 können zwei Einheiten geopfert werden, um dann den Bau von Gebäuden zu beschleunigen, was sozusagen einer, die Spieler nennen das dann, glaube ich, Whipping, ja, also was einer Dynamik der Sklaverei sehr nahe kommt. Wohingegen in Civilization 6 alle Schattenseiten der menschlichen Geschichte gewissermaßen abwesend sind. Es gibt keinen Sklavenhandel, keine despotischen Regime und auch keinen religiösen Fanatismus. Und dann hat sie noch ein paar sehr differenzierte Worte verloren über Assassin's Creed, Freedom Cry, in dem es ja auch explizit um den Sklavenhandel geht und darum, dass sozusagen der Protagonist ein befreiter Sklave ist und andere Sklaven befreien muss. Sie lobt dabei das Setting und verurteilt hingegen sehr scharf diese Spielmechanik, dass durch das Befreien von Sklaven Ressourcen freigeschaltet werden, die wiederum dem Aufleveln der Hauptfigur dienen. Das fand ich eigentlich ein paar sehr spannende Beobachtungen. Fallout lobt sie auch. Mhm. Für den Umgang mit Sklaven. Spannend.
Ja, wenn ich dazu noch was sagen darf.
Bitte.
Ich habe mich dann gefragt, ob man sowas wie einen Bechdel-Test eigentlich bräuchte für das Thema Sklaverei in Videospielen oder allgemein politischen Spielen, nicht politischen Spielen, politischen Themen in Spielen. Aber dann habe ich mich gefragt, wie macht man das? Weil man kann ja dann auch nicht sagen, wenn zum Beispiel Sklaverei einen negativen Effekt für den Spieler hat, dann ist das ja Quatsch, weil wenn ich zum Beispiel sowas spiele wie Civilization an der Stelle mit dem Bau der Gebäude, ja klar, geht es schneller, wenn ich so ein Gebäude bauen will, dass ich zwei Menschen opfere, anstatt halt irgendwie darauf zu achten, dass sie Pausen haben und so weiter. Wobei ich mich dann gefragt habe, ist das überhaupt so? Müsste man es dann nicht austolerieren, dass es positive und negative Effekte hätte, dass ich zum Beispiel einen positiven Effekt habe, das Gebäude wird schneller gebaut, aber dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Aufständen kommt,
ist es auch so, ne?
Höher.
In Civilization 4
ist genau, es aber dann habe ich es halt aufgegeben, schon mal so einen Bechdel-Test für das Demon zusammen zu basteln. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht irgendwie mal was wäre.
Ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es ist besser, wenn man sich wirklich vornimmt, mit dem Thema irgendwie differenziert umzugehen. das sollte erstmal als Grundvoraussetzung reichen, um da eigenständige künstlerische Gedanken für zu entwickeln. Und ein solcher Bechdel-Test, der ist ja vor allem gut, um dann in der Rezeption zu überprüfen, ja, ob es tatsächlich taugt. Aber ich würde das jetzt produktionsseitig nicht unbedingt anlegen. Nummer 3. How the Prison Architect Developers Broke the Geneva Conventions von Steve Messner, pcgamer.com. Pass auf, Tobi. Kennst du den Prison Architect? Dieses Aufbauspiel, in dem man ein Gefängnis aufbaut und so. Ja, so wie, weiß ich nicht, gibt es ja irgendwie Sim Hospital oder wie das heißt. Also diese ganzen Spielchen, wo man irgendwelche Institutionen aufbaut, in denen dann so kleine Menschen mit großen Köpfen rumlaufen und Dinge erledigen.
Das ist so ein bisschen wie Rollercoaster Tycoon.
Im weitesten Sinne, genau, ja.
So
und da geht es halt darum, ein Gefängnis aufzubauen. Und diese Entwickler haben die Genfer Konvention gebrochen.
Was?
Introversion Studios haben das Rote Kreuz, das Symbol des Roten Kreuzes, in ihrem Spiel verwendet, um medizinische Einrichtungen und Fahrzeuge zu kennzeichnen. Krankenwagen zum Beispiel. Oder Sanitäter haben auf ihrem Rucksack ein kleines rotes Kreuz. Und kurz vor Weihnachten haben die beiden Indie-Entwickler Post bekommen vom britischen Roten Kreuz. Und darin hieß es, Zitat, "My immediate reason for writing is that it has been brought to our attention that in your game, Prison Architect, a red cross emblem is displayed on vehicles. Those responsible may be unaware that use of the Red Cross emblem is restricted under the Geneva Conventions for the protection of war victims of 12th of August 1949, and that unauthorized use of this sign in the United Kingdom is an offense under the Geneva Conventions Act 1957. Zitat Ende. Die beiden haben das erstmal als Scherz abgetan und haben gedacht, okay, da will uns irgendjemand foppen, ja. Aber die Ernsthaftigkeit dieser Angelegenheit stellte sich alsbald heraus, waren tatsächlich jetzt dann Kriegsverbrecher, ja, also gegen die Genfer Konvention verstoßen. Das Ding ist, das Rote Kreuz ist ein geschütztes Zeichen für Kriegssituationen, damit im Falle eines Krieges Unbeteiligte und Verwundete auch immer erkennen können, wo sie neutrale Hilfe bekommen, egal was sie haben. Ja, wenn sie das Rote Kreuz sehen, sollen sie wissen, da bekommen sie immer Hilfe. Und die Nutzung zu irgendeinem anderen Zweck, egal welcher das ist, an Krankenhäusern, an Erste-Hilfe-Kästen oder auch irgendwelchen Produkten jedweder Art, und dazu zählen eben auch Spiele, ist strengstens untersagt, weil man sonst annimmt, dass dem Roten Kreuz seine exponierte Bedeutung verloren geht. Ja. Mhm. Und dann haben die das auch tatsächlich, haben das dann so ein bisschen schmunzelnd hingenommen. Die Entwickler haben dann irgendwie die verwendeten Symbole umgefärbt, mit relativ wenigen Klicks, wurde dann aus dem Roten Kreuz ein grünes Kreuz. Ja, allerdings haben sie auch eine Debatte damit angestoßen, ob die Spenden, die das Rote Kreuz erhält, wirklich sinnvoll investiert sind, wenn zumindest ein Teil des Betrags darauf verwendet wird, irgendwelche vermeintlich trivialen Fälle von Games zu verfolgen, die das Symbol fälschlicherweise verwenden. Es ist mittlerweile so, dass mehr und mehr Spiele, früher haben das viele Spiele gemacht, ja, kommt auch immer mal wieder vor, dass sie ein Rotes Kreuz verwenden, weil man einfach annimmt, das ist so ein Common Rights-Ding oder wie sich das nennt, mhm, ne? Wo du halt keine Lizenzgebühren bezahlen musst und was auch irgendwie komplett in Ordnung ist, das zu verwenden. Einfach so ein öffentliches Symbol. Mittlerweile sind mehr und mehr Spiele, die darauf verzichten, die dann irgendwie aus dem Roten Kreuz machen, die eine Pille zum Beispiel oder ein grünes Kreuz oder was auch immer.
Schwierig.
Ich finde es irgendwie schon okay zu sagen, hey, das ist wirklich ein Symbol für ganz ernsten Situationen unseres Lebens, in die wir alle nicht zu kommen hoffen, ja. Und für diesen Falle wollen wir das Symbol uns aufbewahren, dass wir tatsächlich wissen.
Also ich finde es in dem Spiel auch in dem Sinne ja gerechtfertigt, das an den Stellen zu nutzen, weil dann sind ja die Krankenwagen in dem Spiel auch der Ort des Roten Kreuzes.
Nee, also, weil auch im Spiel ist es so, es geht ja nicht um Krieg in Prison Architect. Und an normaler Krankenwagen darf auch kein Rotes Kreuz verwenden.
Nicht?
Nee. Kriegssituation.
Was ist denn an einem normalen Krankenwagen dran? Gar nichts.
Ja, da steht Krankenwagen vorne drauf. Rettungswagen, ja. Sowas. Aber halt kein Rotes Kreuz.
Ja gut, dann dürfte man es wahrscheinlich nur machen, wenn man jetzt irgendwie Battlefield 1 oder so hat. Dass man da einen Sanitäter spielen kann, der dann Aber also ich kann dem Roten Kreuz an der Stelle halt schon zustimmen, dass man damit so ein bisschen die Büchse der Pandora öffnet, wenn man es an bestimmten Stellen zulässt, weil stellen wir uns vor, du findest das zum Beispiel auch ganz ästhetisch und klebst dir so ein Rotkreuz-Ding irgendwie an die Türe.
Hast du noch was? Hast du noch einen Artikel?
Ja, einen ganz kurzen und zwar.
Okay, einen kurzen noch.
Bitte. Mit dem.
Nummer 4.
Ja, mit dem. Ich fand irreführenden Titel von Marco Schabel auf giga.de erschienen. Findet sich nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild, Entschuldigung. Link wäre fast zur Frau geworden. Und ich dachte, was, wie, wo, war das mal irgendwann gedacht, angedacht? Hätte meine Kindheit anders verlaufen können. Aber nein, es ging eigentlich nur um einen Trailer, der 2014 mal gezeigt wurde, wo Link noch sehr feminin dargestellt wurde und dann die Diskussion losging. Ist im nächsten Teil, ist Link auf einmal irgendwie eine Frau oder nicht? Und dann hat sich Itchy Aonuma entsprechend geäußert und gesagt, dass Link schon immer ein männlicher Charakter und der Protagonist der Spiele war. Doch im Anschluss wurde im Entwicklerteam nach dieser Diskussion überlegt, vielleicht mit dieser Tradition zu brechen. Und gibt natürlich auch Leute, die interessiert darin sind, mal einen weiblichen Charakter in der Zelda-Reihe zu spielen. Vielleicht auch mal Zelda selber an der Stelle. Aber nein, Link bleibt, war und ist ein Junge.
Die Hörerkommentare.
So, ich dachte, was kommt denn jetzt?
Damit hast du nicht gerechnet, ne?
Doch, ich wusste, dass das heute irgendwo kommt. Du hast mir nur noch nicht verraten, wo.
Hier, denn Axel, also wie ihr wisst, liebe Leute da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und sich mit keinem der beiden Geschlechter identifizierende Menschen, die unserem Podcast lauschen. Ihr könnt uns immer Kommentare und Feedback schreiben. Pixeldiskurs.de könnt ihr euch ohne Anmeldung unter den Artikeln umtun. Facebook könnt ihr uns sowieso schreiben und Twitter ebenfalls. Axel hat das gemacht, ist auf pixeldiskurs.de gegangen und hat zum Thema der letzten Woche zu Let's Plays kommentiert. Zitat. Ich würde gerne mal Let's Plays sehen, wo sich die Spielerinnen nicht so schrecklich wichtig nehmen, sondern tatsächlich spieljournalistische Let's Plays. Also jemand spielt ein Spiel, beispielsweise ein altes, nicht so bekanntes Spiel und erzählt einfach nebenbei Wissenswertes über die Publishing-Firma, über die Developer, recherchiert vorher, ob es schöne Anekdoten von den Entwicklern gibt und so weiter. Das wäre mal was, womit man herausstechen könnte, da diese Herangehensweise einen Mehrwert bietet.
Ja, ich habe den auch gelesen. Ich fand das sehr sinnvoll.
Finde ich auch einen interessanten Gedanken. Ich weiß nicht, ob tatsächlich man da. Also, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ja. Wir hatten zum Beispiel mal einen Kollegen bei Pixeldiskurs, Dan. Mittlerweile ist der, glaube ich, bei Nvidia. Der hat Let's Learn, hat er immer gemacht. Und dann hat er dann irgendwelche Game Studies-Konzepte genommen, hat die sich einverleibt und hat die dann beim Let's Playen erklärt, anhand von den spielerischen Situationen, die ihm begegnet sind.
Ja, das habe ich gesehen, das fand ich gut.
Das schlägt zum Beispiel auch in eine solche Kerbe. Julian Tschocke schreibt auf Facebook, ich schaue Let's Plays eher wegen der Spielenden und deren Unterhaltungswert. Meistens Spiele, die ich selbst schon gespielt habe oder solche, die ich nicht spielen will. Einmal habe ich eines zu Deadly Premonition geschaut, weil die Story super ist, aber die Steuerung aus der Hölle. Ist also genau die Gegenperspektive und ich glaube, dass vielleicht auch im Zuge dieses Let's Play-Phänomens es sich vielleicht ausdifferenziert, ja, in unterschiedliche Subkategorien des Let's Plays für Leute, manche Leute interessieren sich mehr für die Spiele, andere Leute, weil wir jetzt bei PewDiePie, die wollen halt wirklich eher PewDiePie rumhampeln sehen. Tony Nerdson hat uns auch geschrieben auf Facebook. An sich schaue ich sie sehr gern, es geht ja um Let's Plays, aber sehr ausgewählt. Um mal zwei zu nennen, auf deren Kanälen ich vermutlich die meiste Zeit verbracht habe. Markiplier und Epic Name Bro.
Markiplier heißt der
Mensch. Markiplier.
Markiplier.
Hier ist Markiplier, hat er sich da verschrieben?
Kann sein, also meine Freundin guckt den auch und sie sagt immer Markiplier.
Okay. Ersterer, besagter, welcher, weil er doch recht amüsant ist und auch viele Horrorspiele spielt. Letzterer, Epic Name Bro, weil er viel Hintergrundwissen zu den Souls-Spielen hat und es dadurch sehr interessant ist. Es ist auch interessant zu sehen, wie andere Leute gewisse Spiele oder Spielpassagen erleben. Und da in meinem Freundeskreis nicht die größten Zocker sind, muss ich mir die halt auf YouTube suchen. Auch die Rocket Beans schaue ich mir da manchmal an. Kommt dann aber stark aufs Spiel an. Bisher habe ich da aber auch nur die zu den Souls-Spielen komplett angeschaut. Zitat Ende. Ich glaube, die Souls-Spiele generell, die Sachen von From Software, haben eine große Fanbase, was Let's Plays angeht, weil es da wirklich ein großes Maß an Individualität im Spielen dieses jeweiligen Spieles gibt. Ricer ist auf Pixeldiskurs gegangen und hat kommentiert, er gibt uns ein bisschen Feedback und er schreibt, ich stelle mir beim Hören mittlerweile vor, dass Tobi im Schaukelstuhl sitzt. Dieses konstante Leiser und Lauter werden ist mir nicht anders erklärbar. Und manchmal schaukelt er so stark, dass er mit dem Gesicht gegen das Mikro baust.
Ich fand, also natürlich auch vielen Dank an alle anderen Kommentare, die wir bis jetzt erhalten haben. Aber dieser Kommentar hat mich tatsächlich am meisten zum Schmunzeln gebracht, weil ich mir dann, so stelle ich mir meinen Lebensabend vor, dass ich hier mit Stefan irgendwie bei einer Pizza sitze und so ein Schaukelspul und in der Nähe läuft mein Zivi rum und dreht mir noch ein bisschen das Morphium auf.
Du hast so eine vegane Pizza auf dem Schoß und ich dann so eine Pfeife in der Hand. Und dann so vor und zurück schaukelt und dann immer, dann sprechen wir so im Podcast und dann währenddessen ist es immer so, wird es immer lauter und leiser.
Ja,
und
lauter. Finde ich gut. Ja, warte kurz, wie heißt der?
Ricer.
Ricer. Okay, Ricer, einmal nur für dich. So würde das klingen, wenn ich mich nach vorne und nach hinten bewege, während ich schaukel und so, wenn ich gegen das Mikro tanze.
Ja, das wahrscheinlich wieder kaputt. Also, lieber Ricer, das entspricht in der Tat den Tatsachen, es ist so, aber wir geloben Besserung, immer wieder geloben wir Besserung. Ich versuche darauf zu achten, Tobi immer nah am Mikro zu halten. Tobi achtet auch darauf, dass er möglichst direkt ins Mikrofon spricht. Letztes Mal, muss ich allerdings dazu sagen, in der Let's Play-Episode, war es so, dass ein Popschutz uns fehlte.
Deswegen auch diese ständigen Rauschgeräusche.
Eben, da ist niemand mit dem Gesicht gegen das Mikro gebaut, sondern das war bei der Aussprache harter Konsonanten.
Ja, nee, das liegt eigentlich nur an meiner betonten Sprechweise.
Und Ricer,
betone das T auch so schön.
Ricer sagt weiterhin, die PlayStation Vita war zwar letzte Woche Thema, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich mir nur wegen Stefans Schwärmereien Persona 4 gekauft habe und sehr viel Freude mit dem Spiel habe. Liebe Grüße. Ricer, es ehrt mich sehr, dass du meiner Empfehlung gefolgt bist. Es ist eine gute Empfehlung und ich wiederhole sie gerne auch noch für alle anderen Menschen, die dort draußen vor den Lautsprechern sitzen und derzeit zuhören. PlayStation Vita mit Persona 4 Golden ist eine der besten Investitionen, die ihr in eurem gesamten Leben tun werdet.
Ja, ja, du kriegst hier dein Lob, ich krieg mein Fett weg.
Außerdem schreibt Peter Lustig auf pixeldiskurs.de, bitte hört auf zu singen.
Ich habe ja vorgeschlagen, wir machen eine Musical-Episode.
Okay, Musical-Episode ist in ab. Das Ding ist also folgendes. Ich persönlich singe sehr gern und mache das ja auch viel. Ich habe ja auch eine Band und so weiter. Und ich finde, unser Podcast wird durch kleine musikalische Einlagen durchaus bereichert.
Wir wurden ja auch bei Superlevel dafür gelobt.
Wir wurden schon von mehreren Seiten dafür gelobt. Nicht nur bei Superlevel, auch viel Mails, die ich bekommen
habe. Und ich gebe euch einen Tipp, Stefan hört gerade nicht zu. Deswegen unter uns, wenn ihr Stefan sowas sagt wie die Ukulele begrenzen, bitte nicht singen, dann führt das automatisch zu einer Trotzreaktion, dass er dann noch mehr singt.
Genau, das mache ich jetzt auch. Und jetzt gibt es nämlich eine Überleitung zum Thema der Woche. Ihr hört den Podcast auf pixeldiskurs.de. Es wäre gut, wenn ihr ihn abonniert und uns auf iTunes eine Bewertung schreibt. Denn wir tun das sehr gern. Jeden Sonntag. Klug und unterhaltsam. Wir befassen uns heute mit dem Flanieren in digitalen Spielwelten. Und wir tun das nicht allein, denn wir haben jetzt einen Gast bei uns, Bernhard Runzheimer. Hi.
Hi. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Du warst ja schon 2013 mal zu Gast. Und willst du deine akademische Laufbahn, deinen akademischen Werdegang referieren? Für unsere Zuhörer? Ich kenne dich ja.
Ja, Werdegang, das ist vielleicht noch so ein bisschen hochgegriffen. Wie du ja weißt, lieber Stefan, wir haben zusammen den Bachelor angefangen seinerzeit. Mhm. Haben dann den Master weitergemacht. Und in dieser ganzen Zeit sind diese ganzen lustigen Nebenprojekte so abgefallen hier, wie Gründung von Pixeldiskurs, Herausgabe von einem Buch, beitragsbeteiligt an einem anderen Buch, hier mit den Retro-Games.
Stimmt, richtig, genau.
Ja, also wir haben quasi schon eine, ja, wie kann man das sagen, gemeinsame Vergangenheit.
Ja, auch mit dem studentischen Game-Studies-Kolloquium, das es ja immer noch gibt und hoffentlich auch uns überleben wird.
Das es immer noch gibt, ja, wo wir hoffen, dass sich da noch ein paar Leute finden werden, die das weiterführen und ja, dass es nicht hoffentlich so einen langsamen Tod stirbt.
Und du bist Admin bei Pixeldiskurs?
Sozusagen, ja. Das ist noch so meine Restverantwortung, die ich noch habe. Ansonsten haben wir ja die Leitung abgegeben, mein Alex und ich, wo ich auch eigentlich ganz froh drum bin. Dann
endlich raus.
Natürlich dann weniger Arbeit.
Und du hast einen Artikel geschrieben, den fand ich sehr interessant, vor einiger Zeit schon. Da geht es um das digitale Flanieren, der digitale Flaneur, der auch titelgebend ist für diese Podcast-Episode.
Ja, richtig, richtig.
Wie kam es zum Flanieren?
Wie speziell jetzt dazu kam, so?
Ja, also ich frage mich eben, wie du dazu gekommen bist, zu sagen, ich gehe jetzt mal durch, was war das, Wolfenstein war das, glaube ich, The New Order, durch und schaue mir einfach irgendwie diese ganzen Dinge an, die irgendwie an der Wand hängen und so.
Also da muss ich dazu sagen, also dieses Spiel, das kam 2014 raus, ne? Da muss man dazu sagen, da war gerade so die Bachelorarbeit fertig, man hatte da so ein bisschen Zeit übrig. Wolfenstein, ich war ja immer ein ganz großer Fan von dem, was ich glaube 2000 rauskam. Wie hieß es? Wolfenstein? Return to Castle Wolfenstein.
Ah, stimmt.
Ich sagt euch mich. Vielleicht noch was?
Ja, ja, das habe ich auch gespielt.
Und ich finde, die Frage ist ganz interessant, wie man so drauf gekommen ist. Denn ich finde, bei Wolfenstein The New Order ist es fast schon so, dass man mit der Nase drauf gestoßen wird, dass es da so viele kleine Sachen gibt, die man noch entdecken kann. Fand ich zumindest.
Was gibt es da so zu entdecken?
Was hast also, du entdeckt? Muss man jetzt dazu sagen, also man muss jetzt da unterscheiden so zwischen Sachen, die vielleicht, wo man vielleicht vom Spiel schon eher darauf gestoßen wird, dass man es entdeckt, beziehungsweise gibt es ja dann noch andere Dinge, die, sagen wir mal, so versteckt sind, dass man sie erst gar nicht überhaupt so als Fundstücke erkennt. Und da sind wir jetzt zum Beispiel, was haben wir denn da? Also wo das Spiel einen drauf stößt, ja klar, das sind dann so Sachen wie, du hast so goldene Gegenstände, die du noch finden musst. Das ist irgendwie Teil von einem Achievement. Das bringt dir jetzt erstmal als Spieler so nichts innerhalb des Spiels. Du findest halt ab und zu in irgendwelchen entlegenen Ecken goldene Gegenstände, kannst sie einsammeln. Und je nachdem, wie viel du davon gesammelt hast, kriegst du dann am Ende dieses Achievement, jo, ich habe alles gefunden. Das sind aber Dinge, die gibt das Spiel ja schon vor. Also das sind ja schon irgendwie Teile von irgendeinem Spielziel oder irgendeinem untergelagerten Spielziel, was das Spiel einem vorgibt. Es gibt dann aber immer noch so Dinge, die sind dann Teile, sagen wir mal, des Settings oder des Hintergrunds, über die man so stolpert. Und ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist Bücherregale. Wenn ich irgendwo in einem Spiel Bücherregale finde, dann stelle ich mich davor und gucke, ob ich auf dem Buchrücken irgendwas entdecken oder lesen oder erkennen kann. Und ich finde immer noch, wenn du ein Spiel machst und hast Bücherregale und schreibst nichts auf die Buchrücken drauf, dann ist es eine vertane Chance, irgendwie die Diegese so ein bisschen auszuschmücken. Entschuldigung, das Setting, also, ne? Ich schmeiß immer so mit diesen Fachbegriffen um mich.
Nein, das ist vollkommen okay. Das ist ja auch richtig, auch unser Zielpublikum, ja, die ja meistens auch Medienwissenschaftler sind oder so.
Ja.
Oder so. Diegese.
Ja, ich habe noch eine Basisfrage zu Begriffen. Der Flaneur, was verstehst du denn unter dem Flaneur?
Ich habe mich natürlich, als mir das so eingefallen ist, mit Dingen, die man im Spiel entdecken kann, habe ich dann gedacht, ja, muss es ja da noch so eine Art, irgendwie so eine Art Vorbedingung geben oder irgendwas, was sich halt irgendwie definitorisch da so fassen lässt. Ich habe mal in einem Artikel von Rolf Nohr gelesen, dass aktuelle Spiele schon so sind, dass sie das bedingen oder darauf angelegt sind, flanierend entdeckt zu werden. Und daraufhin bin ich dann über den Begriff so ein bisschen gestolpert, habe da noch ein bisschen recherchiert. Da gibt es ja noch die Definition einmal von Charles Baudelaire, da gibt es noch Definition von Walter Benjamin, das ist so die aktuelle, und das wird immer so ein bisschen beschrieben als herumschweifender Spaziergänger, so ein bisschen ohne Ziel.
Wie ernst nimmst du denn eigentlich den Begriff? Weil ich habe das damals gelesen und mir gedacht, so, das ist schon auch so ein bisschen witzig gemeint, oder?
Ja, schon. Also man muss sich das ja vorstellen, gerade wenn man Wolfenstein spielt, ist es ja schon, naja gut, mit witzig muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber innerhalb von einem Setting, was einen quasi dazu auffordert, die Welt zu retten vor den bösen Nazis, und man kriegt da ständig suggeriert, dass alles zeitkritisch ist, man muss sich beeilen, aber trotzdem, man bleibt halt stehen, guckt sich mal hier um, da liegt eine Zeitung auf dem Boden, was steht da so drauf, da kann man auch noch gucken, während um einen herum quasi der Zweite Weltkrieg tobt, beziehungsweise dessen Ausläufer und so, und man macht halt was anderes, man entzieht sich völlig dem primären Spielziel.
Ich würde deshalb vielleicht auch vom Flaneur sprechen, als einer etwas, ja, fast schon subversiven Spielpraxis sprechen.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ist das auch was Subversives? Weil du machst es jetzt so auf, als wäre das so.
Ja, weil du hast auf der einen Seite, wie Bernhard ja gerade sagte, diese Dinge, die schon in das Spielsystem selbst inkorporiert sind, mit Collectibles und sowas, die auch getrackt werden. Und auf der anderen Seite aber eine Hintergrundcollage, die eigentlich nicht dafür gemacht ist, dass man sie genauer anschaut, sondern dass sie eher so die Atmosphäre aufbauend irgendwo in der Ecke hängen, ja. Und dann aber, wenn dann jemand da durchläuft und schaut sich das alles genauer an, stößt man ja wahrscheinlich auch auf einige Kuriositäten.
Ja, das ist richtig. Kuriositäten hat es da schon einige gegeben in den ganzen Spielen. Muss ich aber nochmal kurz fragen, was war jetzt genau die Frage nochmal?
Also ich würde sagen, wir haben jetzt zwei Fragen. Also einmal, gibt es eine subversive Praxis des Flanierens oder ist es eine subversive Praxis? Und das andere war Stefans Frage, was für Kuriositäten du so findest.
Okay. Also subversive Praxis, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so reingehe und so, boah, ich verweigere mich jetzt völlig dem Spiel und es ist mir egal, was die hier alle von mir wollen. Es gibt ja auch diese sehr schöne Pixel-Diskurs-Serie Let's Play Pazifistisch, das weiß Stefan ja, der hat das ja schon mit Kevin zusammen gemacht, wo man ein Spiel quasi gegen seinen eigentlichen ludischen Sinn spielt und versucht, so wenige Leute wie möglich zu erschießen und oder zu verletzen. Weiß er selber, das geht in manchen Spielen gut.
In den meisten geht's gar nicht.
ja, aber ich finde nicht, also das ist keine so subversive Geschichte. Das ist ja auch nicht so, dass du sagst, ich gehe jetzt spazieren, weil ich irgendwie, ja, also wenn ich spazieren gehe, dann ist das meistens sowas wie, ja, ich kann mal gucken. Mal gucken, was mir so über den Weg läuft. Ich habe jetzt kein großes Ziel damit, wo ich dann denke, so, oh ja, jetzt muss ich aber wieder das Spiel spielen, muss gucken, was es hier alles zu entdecken gibt, oder ich muss mich konsequent dem Spielziel verweigern. Bei mir ist das eher so, vielleicht, weil ich habe ja auch so eine kleine, ja, sagen wir mal, arbeitstechnische Vergangenheit. Ich bin ja Programmierer noch gewesen, mal eine Weile, das so knapp 10 Jahre lang. Es ist vielleicht auch so, dass man dann weiß, okay, man weiß um die Medialität des Ganzen und fragt sich dann aber so, okay, wenn ich jetzt an deren Stelle gewesen wäre, also an der Stelle der Leute, die das alles entworfen und designt und zusammenprogrammiert hätten, warum hätte ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, die Entscheidung dafür getroffen, auf diese Bücherrücken hier nichts draufzuschreiben? Oder wenn was draufsteht, was hätte ich draufgeschrieben?
Die mediale Verfassung der Dinge spielt ja auch in deinen gesamten Arbeiten irgendwie eine große Rolle. Ja? Auch wenn du dich irgendwie beschäftigst mit der Logik von Inventaren zum Beispiel. Da hast du neulich drüber gesprochen. Ja,
ja, stimmt.
Also von unendlichen Inventaren und so weiter.
Das stimmt. Also es hat immer so ein bisschen so diesen Hintergrund des Informatikers noch mit dabei, wo ich mich halt so frage, bestimmte Dinge wurden halt so zusammenprogrammiert, und das, was wir in den Händen halten und das, was wir dann auf unseren Geräten dann quasi ausführen und konsumieren, das ist in der Form ist es rausgekommen. Es wird zwar immer noch durch Patches irgendwie, werden noch Sachen hinterher gefixt und Fehler behoben und alles, aber so wie es ist, bestimmte Dinge so wie sie sind, das ist das, was wir bekommen. Und was machen wir damit? Erstens, also ne, als Spieler hat man ja eine ganze Menge an Dingen, die man erlaubt ist zu tun. Also man hätte ja quasi, man darf ja in Spielen bestimmte Dinge tun, bestimmte Dinge nicht tun. Und da finde ich immer ganz interessant, dann nochmal zu gucken, so diese Grenzen auszuloten, was darf man denn eigentlich tun? Bis vielleicht über eine bestimmte Grenze hinaus.
Ist da Flanieren etwa auch Grenzüberschreitung?
Es kommt drauf an. Manchmal entdeckt man ja durchs Verlieren auch wirklich die Grenzen des Spiels, beziehungsweise die Grenzen der digitalen Welt, in der man sich befindet. Wäre jetzt noch im Zusammenhang mit diesem Inventar, dieser Inventargeschichte, ist es ja so, dass man plötzlich merkt, die Spielwelt hat eine Grenze. Es ist immer irgendwie begrenzt. Wenn du so Spiele nimmst wie Gothic, die machen das so, dass du sagst, okay, du hast dieses magische Gefängnis außenrum und wenn du dich dieser Grenze näherst oder versuchst, diese zu durchbrechen, dann stirbst du. Es geht halt nicht. Andere machen das so, dass sie sagen, okay, wir haben hier Wände, da kannst du leider nicht, kannst du nicht drüber oder drunter oder durch oder keine Ahnung. Manche Spiele wie Skyrim machen das so, ich habe Berge auf der einen Seite, ich habe einen Ozean auf der anderen Seite, da hat man auch irgendwie dann keinen Drang oder keinen, man möchte einfach das Ganze nicht versuchen zu entdecken, ob da eine Grenze ist oder nicht.
Geht dir das so?
Also ich weiß halt genau, wenn ich versuche jetzt in die Richtung weiter zu schwimmen, es wird wahrscheinlich irgendwann nichts passieren, ja.
Ja, aber ich finde das auch mal, ich weiß noch, dass ich gerade als GTA groß war, GTA, ach wie heißt es?
3?
San Andreas.
Ah, okay.
Da war das dann schon irgendwie so ein Reiz für mich, dann irgendwie mit einem Boot einfach mal in eine Richtung zu fahren, so lange bis man dann, ne, das hat dann schon fast so ein weiß ich nicht, Christoph Kolumbus-Impuls, der in mir geweckt.
Das ist richtig, aber bei GTA ist es ja so, die Stadtteile werden ja immer so nach und nach freigeschaltet, ne? Also da hast du ja, kriegst du gesagt, ja, hier ist eine Baustelle, die Brücke ist kaputt, da darfst du jetzt nicht darüber. Und wenn du dann irgendwie so versuchst, dort drin ins Wasser zu springen oder mit dem Boot rüber zu fahren, hast du sofort diese Grenzübertretung und hast sofort von den, gibt es ja diese Polizeisterne, hast sofort 6 Sterne. Da gibt es ja diese lustigen Memes noch darüber, so nach dem Motto, hat gerade irgendwie einer jemanden umgebracht und sieht im Fernsehen dann diese Nachrichtensendung laufen, wo dann drin steht so, ja, oh, guck mal, ich hoffe, sie kriegen diesen Wahnsinnigen, der gerade mit dem Boot versucht, hier über die Grenze zu fahren. Ja, also das hat eher was von Subversivität, finde ich, dass man dann auch genau weiß, man hat bewusst eine Regelverletzung begangen, was ja dann auch durch die Polizei nochmal verdeutlicht wird, die einem dann hinterher ist. Ja, aber mit Skyrim und so, klar, ich probiere immer mal über Berge drüber zu hüpfen. ich bin sehr faul, was einige Sachen angeht. Deswegen versuche ich immer ganz gerne eine Abkürzung zu finden. In so Spielen wie Gothic 3, die schon relativ fehlerbehaftet und verbuggt waren damals, habe ich es dadurch irgendwie auch geschafft, das Spiel plötzlich durchzuspielen, obwohl es eigentlich noch gar nicht so weit war. Das sind dann auch so Sachen, wo du dann hinterher denkst, so, was ist hier eigentlich gerade passiert? Ja, du bist hier über den Berg gesprungen. Das durftest du aber scheinbar gar nicht, aber konntest es jetzt irgendwie doch. Und jetzt ist das Spiel vorbei, aber es ist ärgerlich.
Ist aber auch eine diebische Freude, oder?
Schon irgendwie, aber ich habe mich da hinterher dann auch so gefühlt wie, ja.
Jetzt habe ich so viele Stunden rein investiert.
Ja, schon blöd.
Du hast ja bei deinem Artikel uns quasi auch Screenshots gezeigt. Und ich habe mich gerade gefragt, ob du eigentlich Verneur bist oder Schatzsucher.
Das ist interessant. Ich glaube, Schätze findet man, wenn man Schatzsucher ist, dann hat man ja ein Ziel. Mhm. Bei mir ist es ja so, ich bin eher Schatzfinder, glaube ich. Und zufällig eben. Also ich laufe halt rum, gucke mir die ganze Umgebung an und manchmal finde ich eben Sachen, wo ich mir denke so, ach guck mal, das ist cool.
Kannst du uns ein Beispiel vielleicht geben?
Was, ja.
Ja, für deine gefundenen kleinen Schätze.
Also, ich fand es ja, mit dem Bücherrücken schon ganz interessant, dass man da einfach mal guckt, welche Titel es da gibt. Da gibt es gerade bei Wolfenstein sehr interessante Bücher, die halt auch entsprechend die Diegese so untermalen mit, keine Ahnung, Reibung, Physik, Maschinenbau. Ne? Also merkst du, das effiziente deutsche Regime hat natürlich nur solche praktischen Bücher irgendwie im Bücherregal. Belletristik findet man nicht. Interessanterweise gibt es aber sehr viele schöne Gemälde und Kunst an der Wand. Das fand ich ganz interessant. Also es gibt viele, viele Kunstwerke von berühmten Künstlern auch. Da sind jetzt zum Beispiel dabei, wer war da? Rembrandt war dabei. Dürer war dabei. Also es war ganz interessant, weil du siehst dann so ein Gemälde an der Wand, denkst du so, ach, das kennst du doch irgendwo her. Dann guckst du dir genau an und denkst so, ja, natürlich, der ist, ne, Rembrandt, ne, hast du schon mal gesehen, aber warum hängt das gerade hier? Und dann denkst du dir so, das ist jetzt aber auch wieder interessant. Die Bilder hängen zum Beispiel im Widerstand im Hauptquartier. Und bei den Nazis irgendwie, sagen wir mal, in irgendeiner Kneipe, da hängen dann so Bilder von, weiß ich nicht, Natur oder von so Personenkult, ne? Da hängen dann hauptsächlich solche Nazis mit Uniform. Im Hintergrund siehst du die Flieger, wie sie ihre Bahn ziehen. Oder auch surreale Sachen. Ein Ziegenbock auf einem LKW. Da habe ich sehr lange überlegt, was soll das sein?
Irgendjemand muss es sich ja ausgedacht haben.
Das ist genau der Punkt. Warum, wenn ich Programmierer oder wenn ich Designer bin für Level, warum mache ich dann jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Ziegenbock auf einen LKW? Hat das irgendeinen Sinn? Was möchte ich damit noch irgendwie was ausdrücken? Ich denke mir halt immer, es hat irgendeinen Sinn, dass die Sachen da sind, wo sie sind. Denn dadurch, dass die digitalen Welten ja komplett neu erschaffen werden, musst du ja auch für alles irgendwie einen Grund haben. Warum stelle ich das dahin? Warum positioniere ich das hier? Und warum, sagen wir mal, stelle ich einen Ziegenbock auf einen LKW?
Unterscheidet sich vielleicht daran gerade der normale Flaneur vom digitalen Flaneur?
Was wäre der normale Flaneur?
Naja, ich stelle mir das so vor. Der normale Flaneur ist jemand, ich nehme mir irgendwie meinen schönen Sonntagsrock, meinen Spazierstock, gehe hinaus, gucke mir den Wald an, gucke mir die Stadt an. Bei der Stadt könnte man noch sagen, das ist irgendwie geschaffen worden, aber das ist ja auch was in einem organischen Prozess sich entwickelt hat, außer bei Stadtbauplanung. Jetzt ist aber beim digitalen Flaneur, habe ich oft vielleicht einen Ort oder ein kleineres Team im Gegensatz zu...
Wie klingelt's? Ich gehe mal kurz an die Tür.
Da ist bestimmt eine Gruppe flanierender Menschen vor unserer Haustüre. Um die Frage nochmal runterzubrechen. Du befindest dich in Welten, die geschaffen sind. Der normale Flaneur in entstanden Welt. Das eine sind jetzt synthetische Welten, das andere organische.
Das kann man jetzt natürlich so sehen. Also die Welten, die man erschafft, da hat man natürlich irgendeine Intention dahinter. Die Welt, die jetzt schon da ist, die Natur oder so, das wäre dann nochmal was anderes, weil sie ja hoffentlich nicht von irgendjemandem so dorthin gesetzt wurde. Ich weiß ja auch noch, immer noch nicht, ob wir alle so Teile eines großen Sims-Adventures sind.
Ja, das kann natürlich sein.
Nee, aber da ist es ja dann eher so, dass man den Sinn in den Dingen sucht. Dieser und jener Baum sieht zum Beispiel so aus, als hätte er in seiner Rinde noch ein Gesicht und ein paar Arme oder weiß nicht. Also es gibt ja so Leute, die suchen ja schon, oder besser so, die finden ja schon Dinge auch in der normalen Welt, die jetzt nicht intentional erschaffen wurde. Das wäre dann eher sowas wie, ich erfreue mich an dem, was schon da ist und versuche da vielleicht irgendeine Art Sinn und Zweck hinein zu interpretieren.
Du kannst ja über die Gemachtheit nicht hinweggehen, der digitalen Welt.
Genau.
Also die musst du immer eine Autorschaft zuschreiben.
Richtig. Und selbst bei Spielen wie, sagen wir mal, Minecraft oder sonstige, wo du halt nur so einen groben...
Ich packe hier gerade mal den Popschutz aus währenddessen.
Wo du nur so eine grobe, so ein grobes Set an Dingen hast, dann ist es dann ja auch so, dass du da zwar das zusammen generieren lässt von einem Algorithmus, der baut dir dann immer neue Welten zusammen, aber du hast halt immer Sachen, die basieren halt auf Dingen, die irgendjemand also initial programmiert oder designt hat.
Warum ist bei No Man's Sky, weil daran musste ich gerade denken,
ja,
als du von der Erschaffung einer Welt durch den Algorithmus sprachst, das Flanieren scheinbar so trist?
Ich habe es nicht gespielt, ich habe das aber verfolgt eine Weile. Auch, dass sich die Leute da ganz furchtbar drüber beschwert haben.
Hier kommt der Popschutz.
Das sieht jetzt sehr interessant aus.
viel besser gleich. Ist das schön.
Ja, bei No Man's Sky ist es wahrscheinlich eher so, dass das, klar, die haben das auch so gemacht, dass man sowas wie ein, also ich vermute mal, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich weiß jetzt auch nicht, wie das hintenrum funktioniert, dieses Spiel, aber man hat wahrscheinlich auch so ein basisches Regelset, was dann auch durch einen Algorithmus dann irgendwie so versucht wird zu mutieren und zu verfremden, dass man halt dann, sagen wir mal, wie viele Trillionen Planeten es da, glaube ich, gibt. Ja, also man hat so viele Welten, die man entdecken kann, aber trotzdem sind die ja auch alle immer irgendwie ähnlich.
Ja, und es fehlt doch auch dann, gerade wenn wir darüber nachdenken, was du erzählt hast über den Ziegenbock, der auf dem LKW steht,
beispielsweise. Richtig.
Sowas wird man in No Man's Sky nicht finden.
Ich würde aber nicht sagen, dass man da vielleicht findet man ja doch sowas Ähnliches wie ein Ziegenbock auf sowas Ähnlichem wie im LKW. Das kann ja schon sein.
Es ist dann willkürlich, ja?
Das wäre dann willkürlich und das wäre dann wieder rein interpretiert, wo man dann sagen könnte, okay, das sieht so aus wie. Aber so, das, was ich in Wolfenstein sehe, ist ja quasi der Ziegenbock auf dem LKW. Und deswegen frage ich mich immer so, warum Ziegenbock? Hätte ja auch was anderes sein können.
Ist das dann nicht die Rückkehr zu dem, was der normale Flaneur macht? Also wir hatten ja gerade über das Sinnsuchen und das Sinngeben gesprochen. Also wenn ich jetzt in der Natur unterwegs bin, die ist erstmal sinnlos und auch vielleicht, wenn ich in Städten unterwegs bin, dann gibt es da ja vielleicht keinen Sinn.
In Städten gibt es schon Sinn. Also das ist ja gerade so diese interessante Sache, die die Flaneur-Definition, glaube ich, von Benjamin hat. Also da geht es ja um die Pariser Passagen. Man läuft halt so durch, man guckt sich die Stadt an. Da ist es ja schon so, ne? Also man guckt ja auf das, was, das haben ja auch Leute geschaffen. Ja, und ich denke, bei No Man's Sky wäre es mir wahrscheinlich eher zu langweilig, weil ich dann, sagen wir mal, darauf hoffen müsste, dass ich zufällig auf was stoße, was ich interessant finde. Und bei anderen Spielen ist es eher so, dass ich weiß, dass die Dinge, die da sind, irgendwie irgendeinen Zweck gehabt haben. Aufgrund der vielen Leute, ich meine, guck dir den Abspann an, da sind wie viele hundert Leute, die am Ende da durchscrollen und denkst dir so viele Leute für hier Leveldesign oder so viele Leute für, keine Ahnung, muss ja irgendeinen Sinn und Zweck haben.
Ja. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als ich in Gone Home mein Lieblingsbuch gefunden habe. Die haben das zwar auch, hast du es gespielt? Da sind ja auch in den Bücherregalen sehr viele Bücher, die meisten davon unbeschriftet. Das sind natürlich ein sehr kleines Team. Die haben auch in ihrem Making-of dann erzählt, in den Audiokommentaren, dass sie nicht die Ressourcen hatten, um jedes Buch zu beschriften. Stattdessen haben sie einfach an den prägnanten Stellen jeweils einzelne Bücher beschriftet und echte Bücher dafür genommen. Und da habe ich Hermann Hesses Steppenwolf gefunden.
Ja, ne, also das sind so diese kleinen Dinge, wo man dann drüber stolpert und dann denkt so, okay, hier sind ganz viele Bücher nicht beschriftet. Und es muss doch irgendeinen Sinn haben, warum dieses eine oder warum, sagen wir mal so, eine kleine Zahl an Büchern dann beschriftet ist und womit die dann beschriftet sind.
Müssen da nicht vielleicht auch die Entwicklerstudios, wenn ich mir jetzt vorstelle, du flanierst mal, also du hast natürlich nicht die Kapazitäten, um durch allzu viele Spiele zu flanieren, ja, du hast dann immer sehr ausgewählte Titel, bei denen du wahrscheinlich auch annimmst, dass es interessant sein könnte. Ist es nicht vielleicht auch so, dass man sagen müsste, die Studios müssten sich mehr Mühe geben mit der Ausgestaltung dieser Details?
Definitiv, aber deswegen habe ich ja vor allem, ist mir jetzt auch die letzte Zeit auch so aufgefallen, bei mir sind das vor allem AAA-Titel. Und ich denke mir, da ist halt vor allem, also nichts gegen Indie-Spiele, ne, alles super, alles toll, aber ich finde, gerade bei AAA-Titeln ist es noch so, dass da noch so eine Art Subversion irgendwie in der einzelnen Person stattfindet. Man hat zwar große Entwicklerteams, aber es gibt dann auch einzelne Leute, die dann an bestimmten Stellen sich so einfach, sagen wir mal, gewisse designtechnische Freiheiten rausnehmen können, wo man dann hinterher merkt so, ach guck mal, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie, das ist vielleicht nicht so vom Studio so abgesegnet worden, aber ne, es sind halt so kleine Sachen. Ich weiß halt nicht, was halt auch jetzt wirklich gewollt war und was das Studio dann einfach nicht gesehen hat. Es gibt jetzt zum Beispiel sagen wir mal, in Wolfenstein so ein Level, da findet man auf einer Wand den Spruch Why Emil? Also warum Emil? Und mit einem Fragezeichen dahinter. Und dann denkst du dir auch so, was hat das da zu suchen? Es gibt hier im Spiel keinen, der Emil heißt. Du bist hier in Deutschland, Emil-Rechte, also ne, es gibt ja in Wolfenstein auch unterschiedliche Länder, in denen man sich bewegt, aber es ist ja mittlerweile dann alles deutsch besetzt sozusagen. Und da steht an einer Wand Why Emil? Warum?
Hast du es rausfinden können?
Das ist eine lustige Geschichte. Wenn man in dem Level noch ein bisschen weiter rumguckt, findet man noch eine weitere Wand, da steht drauf Why Torbjörn? Und ich denke mir so, Moment, Emil, Torbjörn, das ist irgendwie komisch. Ich habe das mal versucht zu recherchieren, habe das in den unmöglichsten Varianten bei Google eingegeben und dann ist mir was aufgefallen. Es gibt irgendwo einen Foreneintrag in irgendeinem seltsamen Forum, da stand halt drin, ja, das sind zwei Entwickler von Machine Games, also von dem Studio, was Wolfenstein programmiert hat. Der eine ist Level-Designer, der andere ist Level-Programmierer. Und die schieben sich durch dieses Why Emil, Why Torbjörn halt gegenseitig die Schuld zu für irgendeinen Schrott, den jeweils der andere in dem Level verbockt hat.
Ah,
das fand ich absolut großartig, sowas rauszufinden. Dann ist mir, ich habe da noch weiter recherchiert, ne? Ich habe dann so gedacht, so, boah, das ist total coole Sache, ne? Und dann weitergeguckt und dann hieß es, ja, das machen die schon seit diversen anderen Spielen so. Ja, es gibt auch wohl irgendein Spiel wie Riddick, ich weiß jetzt den genauen Titel nicht, in irgendeinem Riddick-Spiel haben die das auch gemacht. Und die kennen sich wohl schon seit irgendwie den gemeinsamen Zeiten bei Starbreeze. Keine Ahnung. Oder bei Starbreeze oder von das Spiel.
Sowas würde ich, glaube ich, auch machen. Das fände ich auch ultra lustig.
Ja, das läuft ja auch wunderschön auf einer Metaebene. Das hat ja mit der eigentlichen Situation überhaupt nichts zu tun.
Richtig. Und das ist das Coole daran. Man ist eigentlich ja in einem Spiel drin. Man hat eigentlich ein Ziel, aber dann stolpert man über Dinge und denkt sich so, hä, was hat das für einen Sinn? Du fängst an zu recherchieren, merkst auf einmal, das hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Es ist trotzdem da drin.
Das ist wie so eine Türe, die sich öffnet. raus aus dem eigentlichen Spiel und rein in, ich würde es jetzt mal rumgekabbelt zwischen den beiden nennen.
Und dann fand ich das so faszinierend, dass ich die beiden angeschrieben habe. Und ich wollte ja auch für meine Masterarbeit noch so ein bisschen recherchieren, da habe ich das irgendwie auch noch mit erwähnt. Und ich habe versucht, die anzuschreiben. Ich habe halt nicht, erst versucht, das Entwicklerstudio irgendwie nochmal zu kontaktieren, auch noch wegen einer anderen Sache, das muss ich gleich auch nochmal erzählen. Und als es nicht geklappt hat, habe ich halt versucht, die Entwickler direkt über, mir ist halt nichts anderes eingefallen als ihre Facebook-Seite, ne, habe das dann irgendwie rausgekriegt, wie die mit Nachnamen heißen. Hab die dann angeschrieben. Ich habe leider keine einzige Rückmeldung bekommen. Das fand ich unglaublich schade.
Bestimmt im gefiltert Ordner bei Facebook gelandet und nie gesehen.
Ich weil die hätten bestimmt
geantwortet werden.
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch...
Wenn da jemand so spitzfindig unterwegs ist.
Ja, pass auf. Ist ja noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist. In Wolfenstein gibt es ja dieses Hauptquartier des Widerstands. Das ist irgendwie so 3 Stockwerke hoch und relativ begrenzter Platz. Aber in der Mitte des, ich glaube, 1. oder 2. Stocks steht so ein großer... Altar, so ein Altaraufbau. Ne? Das ist so eine riesige, dicke Säule. Da hängen überall so Fotos von unterschiedlichen Leuten dran und stehen lauter Kerzen außenrum und über auf dem Turm und irgendwie so. Ne? Es sieht schon recht altarmäßig aus. Man denkt halt so, okay, das sind wahrscheinlich Widerstandskämpfer, die sind für die gute Sache gestorben. Aber die Leute auf den Bildern, die sehen nicht aus, als wären sie digital, sondern das sieht halt aus, als wären es echte Personen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, sagen wir mal, ich bin jetzt Level-Designer und ich denke mir so, wir brauchen ja noch ein paar Bilder von Leuten. Wäre es nicht eine geile Idee, wenn wir uns selber irgendwie so alte Klamotten schmeißen, jeder so eine alte, hier Tommy-Gun oder irgendwas nimmt und uns dann hier so an die Wand pinnen, so quasi hier, das ist unser Werk. Fand ich eine geile Theorie. Ich wollte das auch gerne vom Entwicklerstudio mehr irgendwie verifizieren lassen, aber die haben halt auch nicht geantwortet. Ich habe denen gesagt, hier, sorry, ich schreibe hier gerade meine Masterarbeit, ich denke, ich habe hier was rausgefunden. Es wäre furchtbar nett, wenn ihr irgendwie was dazu sagen könnt oder mir irgendjemanden vermitteln, der was dazu sagen kann. Nie eine Antwort bekommen.
Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ja auch das, die Anfrage ist ja nun nicht übermäßig kritisch. Ist ja nicht so, als wolltest du dir jetzt das Entwicklerstudio in die Pfanne hauen oder denen irgendwelche Kritik vorsetzen, sondern es ist ja ein reines neugieriges Interesse.
Und es wäre doch nicht mal in die Pfanne hauen gewesen. Ja, es wäre doch nicht mal in die Pfanne hauen gewesen. Das wäre sowas wie hier, ich finde das geil, was ihr da gemacht habt. Macht bitte mehr davon.
Ja, ich kann mir aber auch denken, dass die Entwickler gerade sagen, nö, verraten wir den nicht, weil das ist ja gerade der Reiz daran. Also ich habe gerade kein besseres Beispiel, aber es gibt zum Beispiel bei Doctor Who auch eine Geschichte, da gibt es unglaublich viele verschiedene Theorien um Face of Bo. Und da auf diese Theorien reagieren die Menschen hinter der Serie halt auch und sagen, nein, wir werden es nicht auflösen, wir werden nicht sagen, eure Theorie ist richtig und die andere ist falsch. Und das kann ich mir halt da genauso vorstellen. Weil, also du hast jetzt die eine Theorie mit irgendwie, dass es die Entwickler selber sind, aber es können ja auch genauso einfach irgendwie pragmatische Gründe sein.
Das ist richtig. Ich habe mich aber immer gefragt an dieser Stelle, wenn ich an deren Stelle gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich genauso gemacht. Und das ist ja genau das, wo ich mir denke so, ne, also du musst irgendwie noch schnell da ein paar Bilder hinflacken, du weißt genau, oh, jetzt musst du wieder irgendwie 1000 an Stockfotos durchgucken. Hier Leute, bringt doch morgen alle mal so ein paar alte Klamotten mit. Ich habe hier noch so eine alte Attrappe von so einer Maschinenpistole rumliegen. Machen wir einfach ein paar Fotos. Zieht euch hier an, so ein bisschen so 20er, 30er Jahre und dann passt das schon.
Bernhard, was hältst du von folgender Idee? Wir hatten vor einigen Podcasts mal darüber gesprochen, sozusagen, also unsere Forderung an alle Entwicklerstudios dieser Welt zu richten, auf einen optionalen Flaneur-Modus. Ja, indem man, nehmen wir mal so ein Beispiel, nehmen wir es jetzt Bloodborne, Dark Souls, was auch immer es sein soll. Das sind ja Titel, die haben wundervoll gestaltete Welten, ja. Und wir haben darüber nachgedacht, ob es nicht toll wäre, wenn es so einen optionalen Modus gäbe, in dem du einfach durch die Welt laufen kannst, wo vielleicht auch die KI irgendwie entweder deaktiviert ist oder die Monster sind weg oder die Monster stehen halt nur rum, ja, und also sozusagen das Angriffspattern wird gar nicht erst getriggert und man kann spazieren gehen durch die kompletten Welten. Wäre das nicht schön?
Ich wollte jetzt gerade fast schon sowas sagen wie, du möchtest Türen aufhaben, die eigentlich schon offen sind. Flanieren kann man ja eigentlich schon. Dass man vielleicht, gut, man hat ja schon ein paar Gegner, die einem vielleicht daran hindern wollen, aber dafür hat man ja meistens auch die entsprechenden Apparaturen, sagen wir mal, dabei, um dann den Raum so ein bisschen, ja, aufzuräumen.
Ja, ich dachte halt an so einen wirklichen Rückzugspunkt auf so eine reine touristische auf so einem rein touristischen Modus, dass ich sagen kann, also wir haben zum Beispiel von Bloodborne, haben wir darüber nachgedacht, weil gerade das ja auch so ein Titel ist, bei dem du eben nicht das Rüstzeug hast, um mal eben die ganze Welt und so zu erkunden, ja, sondern viele Areale sind weithin verschlossen, bis du eine entsprechenden Skill, die er erarbeitet hast oder deinen Charakter entsprechend aufgelevelt hast. Und vielleicht wäre es doch schön, wenn man einfach so rumspazieren könnte oder auch in den Sequenzen in einem Call of Duty, in denen normalerweise ein Zeitdruck herrscht, in dem du durch die Gegend hetzt. Weißt du? Und dann ist es alles nur noch Kulisse. Und du musst es natürlich nicht machen, aber es ist ein optionaler Modus.
Ganz ehrlich, das wäre mir zu sehr mit der Nase reingestoßen. Ich finde, so wie es jetzt ist, wie die Spiele momentan sind, dass sie ein Ziel haben, ein primäres Ziel, und du kannst dich quasi optional selber damit beschäftigen, finde ich total super. Da jetzt zu sagen, okay, wir machen noch einen zusätzlichen Modus mit rein, dann ist das wieder zu sehr gezwungen. So nach dem Motto, wir müssen jetzt noch irgendwas für diesen zusätzlichen Modus mit einbauen. Gerade dadurch, dass es halt nicht als primäres Spielziel oder sagen wir mal nicht als primärer oder als sekundärer Modus irgendwie angelegt ist, ist es ja so, dass du dann auch solche Dinge wie, keine Ahnung, Y Emil und Y Torbjörn und so und solche Sachen, dass die dann vielleicht einfach nicht mehr so, ja, um wieder auf dich zurückzukommen, Tobi, so einen subversiven Charakter haben. Das ist ja immer noch, also wenn man das irgendwie nochmal vergleicht, ne, also das sind ja so Easter Eggs.
Ja.
Und es gab ja damals mit dem ersten Easter Egg hier von Warren Robinett, ja, dann war es ja dann so, dass er mehr oder weniger damit so ein bisschen Widerstand geleistet hat gegen sein Entwicklerstudio, weil die, es war wohl gang und gäbe, dass die Entwickler nicht am Ende mit Namen veröffentlicht werden. Er hat dann einfach einen Raum mit seinem Namen gemacht. War am Entwicklerstudio vorbei, das hat er auch so nicht abgesprochen, das war halt auch so eine subversive Aktion, wenn du halt so willst. Mittlerweile bei Wolfenstein ist es dann vielleicht so, dass die Entwickler sich, also gesetzt meine Theorie ist korrekt, dass die sich dann vielleicht durch solche Aktionen dann mit einbauen und sagen dann, ja okay, ne? Nee, macht euch keine Sorgen wegen den Bildern. Wir haben da eine Idee. Nee, weil solche Sachen, dass die Entwickler im Spiel erwähnt werden, das ist ja auch, in Wolfenstein gibt es das auch. Da fährst du irgendwie so eine Straße lang und siehst dann so rechts, gibt es so ein Autobahnabfahrtsschild, da steht aber nicht, doch, Ausfahrt steht glaube ich sogar auch da oder hier Ausfahren oder so, aber es gibt auch andere Schilder, steht da drauf, Maschinenspiele.
Mhm, ja.
Und denkst du halt auch, ja gut, Maschinengames, Maschinenspiele, macht ja irgendwie Sinn. Ja. Aber das ist halt sowas wie, das ist das komplette anonyme Entwicklerteam. Und wenn du mit so vielen Leuten an so einem Spieltitel irgendwie dran beteiligt bist, dann möchtest du auch irgendwie schon, außer dem Namen, der am Ende da irgendwo zwischen den 100 anderen Namen steht, also ich weiß nicht, ich finde das eine sehr gute Methode, um sich halt selber noch so ein bisschen deutlicher zu verewigen. Nach dem Motto, das haben wir gemacht. Und wenn du genau guckst an der einen Stelle, da mit dem Bart, das bin ich
drin.
Ja, warum nicht?
Ich möchte jetzt Flaneur werden. Wie werde ich denn Flaneur? Oder kann man überhaupt Flaneur werden oder kann man nur Flaneur kurzfristig sein?
Ja, es gibt mittlerweile von der IHK so eine 3-jährige Ausbildung.
Professioneller Flaneur.
Mit Abschlussprüfung.
Spazieren Sie hier bitte jetzt
planlos. Das sind Walter Benjamin und Charles Baudelaire.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen paradox. Man nimmt sich vor, dass man zufällig was entdeckt und so. Ich finde, es macht schon Sinn, wenn man einfach nur ein bisschen die Augen offen hält während des Spiels. Ne? Also du läufst rum, du hast wie in Wolfenstein zum Beispiel dann einfach so diesen Auftrag, hier Nazis, ne? Sobald du welche siehst, dann musst du die erschießen. Aber ne, das sind so kleine Sachen, ne? Wo du dann einfach so denkst, okay, ich habe jetzt den Nazi hier in seinem Bett erstochen, hinterrücks und schleichend, damit die anderen nicht aufmerksam werden, damit ich noch mehr kommen. Dann gucke ich plötzlich hoch und sehe so, ja, der hat noch ein Bild irgendwie von seiner Familie an der Wand hängen. Also, ne, innerdiegetisch. Und hat noch ein quasi irgendein Bild da hängen, was aussieht wie ein selbstgemaltes Bild von seinem Kind. Wo du dann auch denkst, so, was habe ich hier gerade gemacht? Das war irgendwie scheiße. Und, ne, Gegner sind ja irgendwie auch nur Menschen, wenn auch nur digital und, ne, auf einer anderen Ebene. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
Was braucht es denn jetzt eigentlich alles an Rüstzeug, um Flaneur zu sein? Weil du hast zum Beispiel gesagt, du siehst da Bilder von Rembrandt und schaust sie dir an. Aber was ist denn jetzt, wenn ich Rembrandt gar nicht kenne? Also spannend wäre es doch als Flaneur, die Dinge zu sehen, die ich eigentlich gar nicht sehen kann. Aber da ich sie nicht sehen kann, laufe ich an ihnen vorbei.
Ja, ich weiß. Das Lustige ist, ich bin ja auch kein großer Kunstfan. Stefan weiß ja, wir hatten ja auch hier in unserem Studium, gab es ja auch eine Vorlesung zur Kunstgeschichte. Warst du auch in der Moderne?
Ja.
Ja, ne? Konntest du da mit viel anfangen? Ich meine.
Ja, ich schon. Wenn du dich in meinem Zimmer umsiehst, überall Monet, Caspar David Friedrich.
Ach, stimmt ja, ne? Das hätte ich jetzt alles erkennen müssen. Nein.
Alles Originale.
Du, ich, ich, ich erkenne manche Sachen ja schon, aber für viele, da fehlt mir halt einfach die Kenntnis, weil, ne, das geht halt so ein bisschen über meinen Horizont hinaus. Ich bin halt mehr so der praktische und Programmiermensch. Aber das ist halt die Sache. Steam bietet ja zum Beispiel auch diese tolle Möglichkeit, mit F12 so viele Screenshots zu machen, wie man möchte. Ich habe alle Bilder, und ich hoffe, ich habe wirklich alle Bilder gefunden. Ich bin sicher, es gibt noch ein paar. Ich habe alle Bilder, die ich soweit finden konnte, habe ich gescreenshottet und habe sie quasi in die Bilderrückwärtssuche bei Google reingeschmissen und geguckt, was dabei rauskommt. Da kam so viel Zeug raus, wo du denkst so, boah, krass, die haben sich da eine ganze Menge an Kopf gemacht, welche Kunstwerke sie da reinstecken.
Ja.
Und, ne, es ist einfach, ist immer noch, man muss sich einfach die Augen offen halten. Gucken, wenn Sachen hier rumliegen oder wenn Sachen da rumstehen oder warum sind die Dinge hier, warum, welchen Sinn hat das? Das hat immer irgendjemand hingestellt, sozusagen.
Bernhard.
Ja.
Vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Kein Problem.
Halte uns auf dem Laufenden über deine Flaneurstätigkeit und deine Entdeckungen. Was ist dein Twitter-Account?
Nutzt du das noch? Twitter nutze ich
sporadisch.
Sporadisch. Ah ja, richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein. Runzinger. Das ist so ein bisschen kompliziert.
@Runzinger.
Aber genau.
Okay, folgt @Runzinger auf Twitter und ansonsten lest ihr von Bernhard natürlich immer wieder. Im Moment gerade arbeitest du an einem Artikel. Willst du darüber schon was verraten?
Ja, das ist Doom. Ich habe mir das neue Doom gekauft. Das gab es jetzt günstig letztens hier bei Steam und ich dachte mir so, naja, für was hat es gekostet? 15 Euro oder was? Kann man das ruhig mal machen? Das ist ja auch von Bethesda. Bethesda Games sind ja vor allem dadurch bekannt, dass sie nicht nur sehr schöne Adventures und Open-World-Spiele haben, sondern auch, wie ich jetzt erfahren durfte, sehr viele Sachen verstecken. Bei Doom ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Also du läufst durch quasi auf dem Mars herum, du läufst durch die Hölle, es sind überall Dämonen, die dir ans Leder wollen. Da ist es nicht so einfach. Da habe ich aber auch schon ein paar Sachen gefunden. Da werde ich aber noch ein bisschen sortieren müssen, glaube ich. Es gibt wie gesagt, es gibt nicht so offensichtliche Sachen, also natürlich, klar, die Hölle hat keine Bücherregale, da kann man leider nicht so gut gucken. Es sind mehr so Kleinigkeiten, die so, ja, man muss halt wirklich sehr, sehr genau suchen.
Lest den Artikel auf pixeldiskurs.de, wenn er dann raus ist.
Das wäre voll cool. Ansonsten, versuche ich halt das Thema irgendwie so ein bisschen in meine anstehende Promotion rüber zu retten. Und mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Also ich frage mich halt, wie sich noch so ein bisschen, in welche Richtung sich das noch entwickeln kann. Und bin da derzeit noch so ein bisschen auf Themensuche. Aber mal wird sehen. Und
viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Wir machen jetzt das Quiz.
Jo.
Jetzt geht immer weiter. Dieses Lied hat kein Ende. Das Pixel-Diskurs-Quiz. Tobi, bist du bereit?
Nein.
Ich muss das Mikrofon gerade kurz neu einstellen. Okay. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Wir wollten das Quiz machen. Die Fragen kommen heute von Annika Simon. Vielen herzlichen Dank, liebe Annika. Frage 1. Gesundheit. Du musst niesen. Nee. Wofür, Tobi?
Ja.
Bom, 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 bom. Wofür steht die Abkürzung AGDQ? AGDQ. Wofür steht die Abkürzung AGDQ?
Advanced Generated.
Es ist
14 Uhr. Mach doch mal diese blöde Uhr jetzt mal aus.
Advanced Generated Chrono Digest. Das macht keinen Sinn.
Wo ist denn hier, wo sind denn hier die Antworten? Alter. Ich weiß es nicht.
AGQD.
Okay, ich weiß es nicht. Und deshalb würde ich sagen, lösen wir auf.
Ja, keine Ahnung.
Awesome Games Done Quick.
Ah! Das ich habe den Artikel noch gelesen.
Ja, 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 das war nämlich genau diese Sache, die jetzt vor kurzem stattgefunden hat. Ja, das ist mit dieser Abkürzung war ich jetzt nicht vertraut.
Hä, aber hast du nicht gesagt AGQD?
AGDQ. Ah. Awesome Games Done.
Dann hat mein armes Hören das verdreht.
Frage Nummer 2. Wie heißt das neue The Legend of Zelda-Spiel, welches im März für die Nintendo Switch erscheint?
Breath of the Wild.
Diese Antwort, lieber Tobias Klöß, ist korrekt. Frage Nummer 3. Bom, 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 bom. Wann erschien das erste Spiel der Reihe Final Fantasy? War das noch Ende der 80er oder Anfang der 90er schon? Ich glaube, es war Mitte 80er vielleicht?
Mitte, Ende 80er.
Ich sag mal 1986.
Ich sag 84.
Okay. Wir schauen in die Antworten. Das erste Final Fantasy erschien im Dezember 1987 in Japan und Juni 1990 erstmals in den USA für den NES. War ich näher dran, ne? 86, ja, habe ich gesagt. Yay! Frage Nummer 4. Auf welches In-Game-Event können sich die Spieler von Final Fantasy 15 ab dem 24. Januar freuen? Welches In-Game-Event wird also dem Spiel Final Fantasy 15 am 24. Januar hinzugefügt? Ein In-Game-Event. Oh. Ist da irgendein Feiertag oder?
Keine Ahnung, darum geht's aber ja nicht. Aber ich wusste, wie es heißt. Ich glaube, es ist irgendwas mit King oder so. Aber das Lustige daran ist zum Beispiel, dass man unter anderem den Hauptentwickler, die Hauptfigur quasi, also des Entwicklerteams im Spiel trifft und gegen ihn kämpfen kann.
Okay. Als Superboss sozusagen.
Ja, als Superboss. Also das ist so ein bisschen.
Okay, dann schauen wir mal in die Antworten. Antwort. Für nächste Woche kündigten die Entwickler des Spiels den sogenannten Moogle Chocobo Carnival an, okay, welcher am 24. Januar startet. Hier wird die Stadt Altissa in eine Art Themenpark mit zahlreichen Minigames verwandelt, was schnell nostalgische Erinnerungen an den Gold Saucer aus Final Fantasy VII wach werden lässt. Noctis kann hier mit Moogeln tanzen, fischen, Chocobo-Rennen absolvieren und sich an diversen Schießbuden austoben. Den Pass zum Karneval erhält man kostenlos, indem man im jeweiligen Store das sogenannte Holiday Pack herunterlädt, welches seit einigen Monaten zur Verfügung steht. Neben einigen Accessoires findet so auch eine Eintrittskarte ihren Weg in das Spielinventar. Leider falsch. Wäre aber interessant gewesen.
Ja, aber das gab's auch, aber dann war das was anderes.
Frage Nummer 5. Bum, 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 bum. Wir wussten schon immer, dass German aus Bloodborne ab und an ein wenig sonderbar sein kann. Welches witzige Easter Egg versteckt sich in seiner Werkstatt, das uns dies weiterhin bestätigt? Oh Gott, die Werkstatt von German, ja, ich habe sie vor Augen. Easter Egg, oh, keine Ahnung. In der, also nicht etwas, was er sagt, sondern es ist in dem Raum versteckt. Keine Ahnung. Du hast es nie gespielt, ne?
Nee.
Ich weiß es nicht. Und im Interesse unserer Zuhörer.
Es ist eine Ziege auf einem Panzer.
Auf einem LKW, meinst du? Antwort. Da muss man schon sehr genau hinschauen, um dieses Easter Egg zu finden. Es handelt sich um ein Buch, welches sich auf einem größeren Bücherstapel auf dem Tisch in Germans Werkstatt befindet. Interagieren kann man damit nicht, aber ausgerüstet mit dem Fernglas ist der Titel des Werks klar erkennbar. How to pick up fair maidens, O German. Ja, German. Alter Chauvinist.
Ja.
Frage Nummer 6. Tobi, bist du noch bei mir?
Ja.
In welchem Spiel und vor allem wie versteckten die Spieleentwickler einen Hinweis auf den Launch des allseits beliebten Titel The Last of Us?
Ich brauche die Frage gerade nochmal.
In welchem Spiel und vor allem wie versteckten die Spieleentwickler einen Hinweis auf den Launch des allseits beliebten Titels The Last of Us? Also da Naughty Dog ja nichts anderes zu der Zeit gemacht hat, muss es in Uncharted sein.
Ja.
Und ich würde einfach mal sagen, es war doch Uncharted
3.
Kam 3, Uncharted 3 kam vor The Last of Us, ne?
Ja.
Sind wir uns da jetzt ganz sicher, ja, ne?
Ja.
Uncharted 3. und da gab es einen Hinweis auf den Release von The Last of Us, dann sage ich einfach, das Release-Datum war der Aufdruck einer Kiste, die sich im Flugzeug befand, aus dem man dann später abspringt.
Ich sage, es gibt in der Rückblende, wo man den jungen Drake spielt, Nathan spielt, ein Poster an einer Wand.
Antwort. Naughty Dog baute einen versteckten Hinweis in Uncharted 3 ein. Soweit schon mal richtig. Gleich zu Beginn des Spiels, als Drake in einer Bar zahlreichen Gangstern die Stirn bieten muss, ist auf dem Tresen eine Zeitung zu sehen. Zoomt man hinein, liest man auf der Titelseite vom Ausbruch eines tödlichen Pilzes. Stimmt, ich entsinne mich. Das habe ich sogar auch gefunden. Ich habe nämlich viel Zeit in dieser Bar verbracht am Anfang. Da gab es, glaube ich, noch mehr lustige Sachen. Aber ja, liebe Annika, vielen Dank für deine Fragen. Und der Podcast neigt sich nun
langsam,
aber sicher dem Ende. Es war, ich fand, eine sehr erfrischende, schöne Episode. Mich sehr gefreut, dass Bernhard auch mal zu Besuch war. Ich hoffe, dass diese Ehre wird uns bald wieder zuteil. Wie ihr wisst, liebe Leute da draußen, endet jede Episode des Pixel-Diskurs-Podcasts mit einem Song der Woche. Ihr könnt mir eine Audiodatei schicken oder einen Link an simon@pixeldiskurs.de und dann werdet ihr am Ende unseres Podcasts gespielt. Ihr bekommt dafür jede Menge Zuhörer. Wir haben mittlerweile 400 Zuhörer. Ihr habt also eine riesen Audience, ja. Muss man erstmal schaffen, als kleine Band einen Saal mit 400 Leuten zu füllen.
Ja, stell dir das mal vor, im Jugendhaus, wenn du da irgendwo spielst, 60 Leute, dann ist der Laden voll.
Eben, bei uns habt ihr 400 Leute, die zuhören. Also simon@pixeldiskurs.de. Diese Woche kommt der Song der Woche von der... Bitte, was möchtest du denn? Du zeigst die ganze Zeit auf mich, der zeigt die ganze Zeit mit dem Finger auf mich. Ey, das müsst ihr euch... Ihr da draußen müsst ihr jetzt mal vorstellen, während man abmoderiert, die ganze Zeit immer so einen Finger vorm Gesicht. Ja. Was möchtest du denn sagen?
Lass mich raten, der Song der Woche kommt diese Woche von Lotte.
Nein, das ist falsch. Fast.
Ist doch gewusst.
Denn tatsächlich ist es so, dass der Drummer meiner Band... Lotte, ist noch in einer anderen Band. Und diese Band trägt den edlen und, wie ich finde, ausgesprochen gelungenen Namen What If. Und What If haben eine kleine EP aufgenommen und jetzt veröffentlicht. Sieht sehr edel aus, kann man kaufen. Ich glaube, 5 Euro. Ist wirklich ein schönes Ding auch zum in der Hand halten. Und einen Titel davon, von dieser ofenfrischen EP, bekommt ihr hier im Pixel-Diskurs-Podcast zu hören. Das Stück heißt You and I, ist ein kuscheliges Rockstück. Und mehr Informationen erhaltet ihr auf whatifmusic.com. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Jede Woche Sonntag gibt's uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Twitter @pixeldiskurs, @stefansimond, @tobiaskloes und @runzinger, wenn ihr Bernhard Runzhammer auf seinen flanierenden Abenteuern durch die digitalen Spielwelten folgen möchtet, lasst uns Kommentare und Feedback da. Bis nächste Woche.
better way.